Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nachgeforscht. Und diesmal endlich sprechen wir über das Thema Immersion. Ich habe öfters darüber orakelt, dass ich das gerne mal machen würde. Es fehlte noch der Experte oder die Expertin und die ist heute da. Katharina Tillmanns ist zu Gast, Medienwissenschaftlerin am Cologne Game Lab der TH Köln mit dem Forschungsbereich Mixed Realities und Game-Based Learning, spricht mit mir über Immersion. Hallo Frau Tillmanns.
Hallo aus Köln. Und jetzt fühle ich mich direkt sehr amüsiert über meine Orakelfunktion. Also ich muss jetzt sozusagen Deutungen über Immersion liefern. Ja, ist ein bisschen spiritueller, als ich es angehen würde, aber eigentlich zum Thema auch ganz passend. Wir gehen ja auch etwas in die Geschichte zurück.
Genau, ja. Also das Orakel war vor allem, ich habe immer mal wieder in dieser Sendereihe, habe ich gesagt, irgendwann machen wir mal eine Folge zum Thema Immersion, das wird bestimmt ganz toll, aber es hat bislang nicht sollen sein, jetzt ist es endlich soweit. Ich würde einfach mal versuchen, einzusteigen mit einer Art Begriffsdefinition. Ich bin gespannt, ob Sie mir sagen, dass das überhaupt möglich ist oder nicht. Was ist unter Immersion zu verstehen? Kann man das irgendwie kurz und knackig auf den Punkt bringen?
Also man kann Immersion mit Sicherheit aus verschiedenen Richtungen kurz und knackig auf den Punkt bringen. Ich würde es jetzt tatsächlich erstmal mit der einfachen Übersetzung ins Deutsche versuchen, denn das kommt ja aus dem lateinischen Immersio. Eintauchen und sozusagen eingebettet sein ist mit dem Immersionsbegriff zu verknüpfen. Und darum geht es auch in allen Deutungen, die wir sozusagen jetzt heranziehen werden, dieses komplett umschlossen sein im weitesten Sinne.
In der Spielepresse, auch wenn sich Spieler so ein bisschen über Computerspiele unterhalten, taucht der Begriff immer wieder auf. Sie haben schon so ein bisschen impliziert, es gibt aber vielleicht verschiedene Perspektiven, die man auf Immersion haben kann. So mein Eindruck wäre, was die Leute meinen, ist eigentlich, wie sehr nimmt mich so ein Spiel gefangen? Also quasi, wenn ich hinterher aufhöre zu spielen, sitze ich dann so da und denke mir so, ach, ich bin ja in meinem Wohnzimmer. Weswegen das vielleicht auch ein Begriff ist, der jetzt mit dem Aufkommen von Virtual Reality sehr, sehr viel wieder in Mode gekommen ist. Was ist das die einzige Perspektive, so dieses, wie stark ist der Fokus auf ein Spiel, wie sehr ist man da sozusagen kognitiv fixiert, was gibt es noch an Perspektiven auf Immersion?
Also dieses Eintauchen, dieser, wir haben da einen schönen Begriff auch in den Game Studies dafür, Suspension of Disbelief, also sozusagen das Ablegen des Zweifels, dass das keine echte Realität ist, das ist natürlich eine der dominantesten Nutzungen dieses Wortes, Immersion. Und das hat sozusagen auch Anschluss an alle weiteren Deutungen. Man kann natürlich sagen, das bezieht sich nicht nur auf Games, das ist ganz wichtig. Also der Begriff Immersion ist natürlich sehr dominant, wenn wir über Games im Speziellen reden, aber auch sozusagen in den Geschwistermedien spielt er eine große Rolle, aber nicht nur, denn ja wirklich in die Vergangenheit geguckt, historisch gesehen, gibt es ja auch noch weitere Techniken, die nicht unbedingt sozusagen von unserem klassischen Verständnis von Medien ausgehen, die einen Menschen in diesen Zustand dieses, man kann es fast nennen, Trance, dieses Hingebens an eine Illusion versetzen. Und da fangen wir an, sozusagen von typischen Ritualen in der Historie bis hin zu Drogenkonsum und so weiter. Da gibt es ein breites Spektrum. Wir konzentrieren uns natürlich heute vor allen Dingen darüber zu sprechen, was bedeutet es für Medien und für Games im Allgemeinen. Aber deswegen, ja, es geht immer um das möglichst perfekte Eintauchen und sozusagen das Vergessen der tatsächlichen Realität um einen herum. Aber was ist schon Realität, muss man dann an der Stelle auch sagen.
Kann man verorten, wann das begrifflich zum ersten Mal in Kontext mit Medien aufgetaucht ist? Also gab es schon Diskussionen über Immersion im Kontext mit Büchern? Auch wenn man ein Buch liest, kann man ja vielleicht total immersiv in diesen Fantasiewelten oder so gefangen sein.
Also dieser Begriff an sich, der taucht noch nicht so früh auf, aber tatsächlich die Beschreibung des Phänomens, die gibt es natürlich durch alle Medien hindurch und am besten dokumentiert jetzt mit dem Beginn der elektronischen Medien dann eben auch oder auch schon vorher mit dem Film, vielleicht so Mitte der 20er Jahre, da kommt mir etwas in den Sinn, da gibt es eine Beschreibung des zukünftigen Rundfunks, der alle Sinne erfasst. Das ist eine Beschreibung eines Journalisten damals gewesen und da geht es eben wirklich darum, komplett einzutauchen und mit allen Sinnen etwas zu erfahren. Und ja, das zieht sich natürlich dann insbesondere später weiter in Games, weil Games eben ja auch handlungsbasiert sind und nochmal ganz andere Mechanismen im menschlichen Gehirn ansteuern.
Wenn wir schon über Mechanismen im menschlichen Gehirn sprechen, kann man irgendwie sagen, Immersion, das lässt sich auch irgendwie quasi biophysiologisch beschreiben? Kann man sagen, das ist ein Zustand von hoher Konzentration oder Vergleichbares? Gibt es irgendwelche Erkenntnisse dazu, was das für ein kognitiver Vorgang ist?
Also der Vorgang setzt sich aus verschiedenen Prozessen zusammen. Ich bin jetzt keine Biochemikerin. Ich kann das tatsächlich auch nur aus einer sehr oberflächlichen Perspektive in diese Richtung betrachten. Aber es gibt belegte Studien dazu, dass sozusagen der Flow, also diese Ausbalanciertheit zwischen Herausforderungen und Engagement, die einem ein Erlebnis abfordert, und sozusagen der Entspannung und dem sich ziehen und treiben lassen, eine ganz große Rolle spielt auf jeden Fall. Also die Aufmerksamkeitssteuerung, aber auch eben ja, das sozusagen sich in dieser Welt hingeben. Und das ist natürlich ein Prozess, der sich schon alleine an simplen Mechanismen wie dem Puls und so weiter ablesen lässt.
Wenn man über Spiele und Immersion spricht, vielleicht sind wir erstmal beim klassischen Computerspiel, das heißt etwas, das auf einem Bildschirm läuft, mit einem Controller bedient oder mit Maus und Tastatur. Und jetzt nochmal so die weiteren Schritte so mit Virtual Reality, Augmented Reality etc. nochmal ausgeklammert. Es gab eine Zeit, da wurde sehr viel darüber diskutiert, welche Designelemente in Computerspielen eventuell einer Immersion des Spielers im Wege stehen. Ich hatte das Gefühl, da war vielleicht ein neues Bewusstsein dafür erwacht, dass halt sowas wie eine Vielzahl an irgendwelchen Anzeigen, an HUD-Elementen auf einem Spielebildschirm, die der Spieler im Auge behalten muss, eventuell nicht immersionsfördernd sind. Was wiederum den Schluss nahelegt, dass Immersion vielleicht eben bedeutet, dass ich meine Aufmerksamkeit konzentriert auf einzelne Dinge lenken soll. Wie ist das? Kann man da irgendwelche Leitlinien formulieren? Kann man sagen, diese oder jene Dinge begünstigen oder behindern Immersion?
Ja, also man kann mit Sicherheit Faktoren aufzeigen, die Immersion begünstigen. Aber man muss immer berücksichtigen, dass jeder Mensch natürlich auch individuelle Vorlieben hat und eine individuelle Disposition, was sie oder ihn anzieht. Das ist genauso unterschiedlich wie Spielertypen, die wir jetzt nicht irgendwie in diese groben Modelle runterbrechen wollen. Aber das, was für den einen sozusagen einen Immersionsbruch bedeutet, muss nicht unbedingt für den anderen das Gleiche bedeuten. Das heißt, das Beispiel, was Sie eben genannt haben, mit den komplexen Interfaces, also ich steige gar nicht erst in ein Spiel ein, wenn das ein komplexes Interface hat. Also Strategiespiele überfordern mich sozusagen sofort, sodass ich immer meine eigene Reflexion, innere Abwehrhaltung habe, wohingegen andere Leute sofort voll einsteigen. Also das muss man immer berücksichtigen. Es gibt persönliche Vorlieben. Aber sicherlich gibt es einige Faktoren, die Immersion begünstigen, also das Eintauchen begünstigen. Und das ist natürlich grob definiert erstmal die Identifikation mit der Spielewelt. Da fangen wir nämlich an, da wird es jetzt sozusagen etwas, steht es über dem einzelnen Geschmack. Also die Spielewelt muss ansprechend für mich sein. Dann unter Umständen, je nachdem, um was für einen Spieltyp es sich handelt. Also ist das jetzt ein Open-World-Game? Ist das ein Adventure-Game zum Beispiel? Das sind beispielsweise Genres, die sich ganz besonders dafür, für dieses wirklich tiefe Eintauchen eignen. Gibt es eine Identifikation mit meinem Avatar, also mit den Elementen und Figuren, mit denen ich interagiere? Und nicht zuletzt ist die innere Logik dieser Spielewelt. Gibt es da eine Geschlossenheit, eine Form von Authentizität? Das muss jetzt nicht unserer Realität entsprechen, aber Authentizität, weil Dinge einfach sich innerhalb dieser Welt als schlüssig erweisen. Das sind sozusagen so qualitativ inhaltliche Faktoren. Dann gibt es aber natürlich auch nicht doch die andere Komponente, wo viel darüber diskutiert wird, auch kontrovers diskutiert wird. Und das ist sozusagen ausgefeilte Grafik und Sound. Ist das unbedingt notwendig, um eine hohe Immersion zu erzeugen? In vielen Fällen kann man das widerlegen. Es braucht nicht viel, um einen Spieler, eine Spielerin davon zu überzeugen, dass das gerade absolut echt ist und eben die gegenwärtige Realität in dem in der man sich befindet.
Da haben wir jetzt schon so vielleicht auch unterschiedliche Facetten nochmal von Immersion gehabt, weil wenn wir vorher so über sowas wie ein Flow-Erlebnis sprechen, das ist ja wirklich was, wo man das Gefühl hat, okay, das ist diese Balance, ne, Anspruch und aber auch kein Bruch, dadurch, dass ich dann vielleicht ständig rausgerissen werde, indem ich scheitere, ja. Also richtig. Mein eigenes Vermögen und die Herausforderung des Spiels, die sind in so einer wunderbaren Balance und dann bin ich hochkonzentriert. Das sind dann vielleicht eher mechanische Erlebnisse, die sehr immersiv sind.
Genau.
Diese narrative Immersion, also eine Spielwelt oder auch vielleicht erstmal überhaupt einen Charakter, in den ich mich hineinversetzen möchte und kann, der in seiner Darstellung, in seiner Präsentation für mich überhaupt annehmbar ist. So aus dem Bauch raus würde ich sagen, das ist ja nochmal eine andere Art von Immersion, vielleicht eher etwas, wo man sich in eine Art Fantasiewelt reindenkt, anstatt hochkonzentriert ein Spiel zu spielen.
Das ist natürlich sozusagen, das ist zwar auf der einen Seite wirkt das jetzt so ein bisschen wie die Staffage und so weiter, aber Identifikation ist ein ganz wesentlicher Faktor natürlich an dem Punkt. Und identifizieren tue ich mich sozusagen, also ich muss ja überhaupt erstmal in den Moment der Handlung gelangen. Also wir können ja mal zwei unterschiedliche Spieltypen nebeneinander stellen, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Gucken wir uns zum Beispiel mal ein Spiel an, wie diese neuesten Lightsaber Klone in VR, also ne, beispielsweise Beat Saber, wo man tatsächlich in einem Körper steckt, in der virtuellen Realität und auf einen zukommende ja, rhythmische Klötze mit Lichtschwertern bearbeitet. Ne? Das ist ein sehr körperliches Erlebnis, das ist ein sehr mechanisches Erlebnis. Da gibt es jetzt sozusagen kein narratives Element wirklich. Ne? Es ist eine reine skillbasierte Handlung. Auf der anderen Seite dann tatsächlich ein Spiel wie nehmen wir mal Journey zum Beispiel, wo ich sehr kontemplativ unterwegs bin und auch sehr kommunikativ und mich da auch mit mir und meinem Avatar und also der ja sehr unausgefüllt ist letztendlich von Seiten der Spielemacher und dann mit meinem Gegenüber, mit meinem zweiten Spieler beschäftige. Das sind beide Spielwelten, in die man extrem eintauchen kann und wo man das Gefühl hat, man ist genau jetzt da an diesem Ort. Und da sieht man ganz eben, das eine ist sozusagen ein kommunikativ-narratives Element vielleicht, wo die Spielwelt eine große Rolle spielt, die Körperlichkeit weniger. Also es ist natürlich auch jetzt, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, weil das eine ist ein screen-basiertes Spiel, das andere ist tatsächlich ein Spiel, was sozusagen surround stattfindet. Aber an dem Punkt kann man sehen, es gibt ganz verschiedene Trigger und nicht alle Sinne und nicht alle kognitiven Mechanismen müssen immer angespielt werden, um diesen Moment der Echtheit zu erzeugen, dass den Moment dieses Ich bin jetzt genau hier, der erzeugt sich durch ganz unterschiedliche Faktoren, sei es körperlich, sei es tatsächlich durch etwas Fantastisches, dass die Fantasie angeregt wird, dass sich mir eine Geschichte vermittelt, dass ich in Kommunikation mit anderen stehe. Ja, da gibt es sehr unterschiedliche Faktoren und wie gesagt, nicht alle müssen ineinander wirken zum gleichen Moment.
Schließt sich sowas auch dann teilweise gegenseitig aus? Ich habe so das Gefühl, Spiele, über die gesprochen wird im Kontext von, das ist so ein Flow-Erlebnis, sind sehr reduziert und haben meistens dann auch gar nicht noch starke begleitende narrative Elemente. Sind das einfach quasi ganz unterschiedliche auch Zustände, die sich gegenseitig vielleicht so ein bisschen ins Gehege kommen können?
Auch da würde ich ganz ehrlich wieder sagen, nicht notwendigerweise. Also ich meine, es gibt ja auf jeden Fall Hybride, die ein starkes narratives Element haben, wo man aber tatsächlich auch Handlungen vollführt. Also das schließt sich nicht unbedingt aus. Ich meine, die Diskussion ist ja schon relativ alt, wenn wir über Zwischensequenzen sprechen. Ne? Wenn man aus dem Gameflow rauskommt und dann kommt wieder eine kleine Einspielung. Das ist auch wieder Spielertyp abhängig, so wie sich sozusagen jetzt so in der Gänze dieser Diskussion ja dann so die letztendlich Meinung abbildet. Für manche Leute ist das ganz toll, dieses Zwischenelement. Die brauchen das, um wieder Energie zu schöpfen oder auch Fantasie zu schöpfen, um die nächsten Sequenzen zu spielen. Manche Leute klicken es einfach direkt weg. Und auch da kann man wieder nicht sagen, es ist notwendigerweise ein Immersionsbruch, wenn es gut gemacht wird. Also gerade da gibt es ja mittlerweile auch Techniken, dass es ein narratives Element gibt, wo ich tatsächlich aber zumindest noch die Möglichkeit habe, mich ein bisschen zu bewegen und nicht so komplett rausgerissen werde. Also ich würde schon sagen, klassische Game-Elemente gepaart mit, jetzt wird die komplette Handlung entzogen, das ist natürlich ein Moment des Bruchs im Flow, nicht unbedingt in der Immersion, weil ich ja trotzdem in der Story-Welt drin bleibe.
Das ist ein interessanter Punkt, finde ich. Ist das vielleicht sogar ein Pro-Argument für sowas wie Quicktime-Events, die ja jetzt so ein bisschen in, sagen wir mal, aus der Gunst gefallen sind?
Ja, genau.
Aber ja. Dass man sagt, dadurch, dass auch in einem eigentlichen, in so einer Filmsequenz, in einer Cutscene Interaktion verlangt wird, verhindert man, dass der Spieler sich aus so einem engagierten Geisteszustand komplett verabschiedet, sich zurücklehnt, während dieser Film abgespult wird?
Ja, also ich glaube, da gibt es schöne Beispiele für, dass es sozusagen ein Minimum an Interaktion gibt, die aber die Handlung in dem Moment nicht steuert, aber einen nicht sozusagen komplett in diese, ich bin auf dem Stuhl gefesselt und muss jetzt zugucken, was sich mir da bietet, begibt. Ne? Und das holt jetzt sozusagen ein Stückchen von Geschichte, von Rahmenhandlung auf. Also ich glaube, da ist sozusagen auf der einen Seite das Game Design natürlich immer verständnisvoller für diesen Bruch des Flows geworden und hat das sozusagen versucht, so ein bisschen auszugleichen. Und ich glaube, dass man an dem Punkt ganz schön sehen kann, sozusagen das Aussetzen des Flows oder sozusagen ne, der Rhythmuswechsel, der da passiert, wenn ein Quicktime-Event kommt, der muss nicht notwendigerweise zum Immersionsbruch führen. Also Flow ist nicht gleich Immersion. Flow ist Teil der Immersion, aber man kann beispielsweise beide Begriffe nicht gleichsetzen.
Verstanden. Nehmen wir uns mal vielleicht ein Beispiel. Da hatten wir vorher ganz kurz per E-Mail schon drüber gesprochen, nämlich Gone Home, das ja ein sehr narratives Spiel ist und dem zumindest nachgesagt wird, es sei auch recht immersiv. Also die wenigen Menschen, die es gar nicht kennen, es ist etwas, das heutzutage als Walking Simulator bezeichnet wird oder auch als Narrative Game oder Exploration Game. Auf jeden Fall, man kehrt als junge Frau in das elterliche Haus zurück. Offensichtlich ist niemand zu Hause. Man war, glaube ich, ein Jahr oder so abwesend im Ausland. Die Bude ist leer und man erkundet in diesem Spiel eigentlich nur dieses leere Haus, findet verschiedene Gegenstände, auch Schriftstücke und Ähnliches und versucht nachzuvollziehen, was ist denn in diesem Zeitraum meiner Abwesenheit in der Familie dort geschehen. Das heißt also, man bewegt sich einfach nur durch eine 3D-Umgebung eines Hauses, kann verschiedene Dinge untersuchen, nachlesen, anschauen, vielleicht oder hier und da mal so ein ganz kleines Puzzle noch lösen. Und trotzdem sagen viele Leute, da waren sie total drin gefangen. Obwohl man das Gefühl hat, es ist ja eine relativ reduzierte Erfahrung, insbesondere auch was den Interaktionsgrad angeht, wenn man es jetzt erstmal so oberflächlich betrachtet. Woher, ich frage einfach mal jetzt so ganz allgemein rein, woher kommt's? Warum ist das Spiel sehr immersiv anscheinend?
Also ich kann das jetzt sozusagen auch auf persönlicher Ebene vor allen Dingen beantworten. Das Spiel ist sehr atmosphärisch, ne? Und das muss man sagen, das ist, glaube ich, das Hauptpfund hier, weil es eine hohe Identifikation jetzt auch gerade für meine Generation darstellt. Da kommt so ein bisschen Retro-Romantik, da hatten wir ja auch drüber gesprochen schon, mit ins Spiel. Denn man ist die meiste Zeit beschäftigt, sich im Haus umzusehen und sich Gegenstände anzugucken in dem Zimmer der Schwestern, im Zimmer der Eltern. Und man trifft da doch auf eine sehr, sehr dichte Atmosphäre, die einem sehr viel über die Welt, in der das Ganze spielt und über diese Familie, auch über Familiendynamiken verrät, mit denen man sich möglicherweise selbst identifizieren kann oder mit der Popkultur, in der ich jetzt im Speziellen auch aufgewachsen kann, das stellt eine große Verbindung her. Das heißt, es gibt sozusagen einen Selbsterkenntniswert in der ganzen Geschichte auf mehreren Ebenen möglicherweise. Und das macht natürlich auch einen großen Faktor aus, diese Identifikation, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Auf der anderen Seite, Atmosphäre, es gibt natürlich auch noch die auditive Ebene, es gibt einen wahnsinnigen Spannungsaufbau und es werden Fährten gelegt und so weiter. Und also für mich war in dem Spiel ganz markant ein großer Immersionsbruch, der mir passiert ist, denn mir wurde es zu viel an einer bestimmten Stelle. Also ich habe mich wirklich so ziehen lassen und so bin wirklich, ich war in diesem Haus, in diesen teilweise dunklen Ecken, wo man dann auch Licht einschalten muss, wo man sich erstmal orientieren und zurechtfinden muss, wo möglicherweise eine düstere Familiengeschichte dahinter liegt, weil meine Familie ist nicht da. Ist das die Apokalypse? Also ne, was ist passiert? Das macht so eine innere Unruhe die ganze Zeit. Und dann muss ich an einem bestimmten Punkt in einen Keller oder sozusagen ins Souterrain durch einen dunklen Gang gehen. Und an dem Punkt hat es bei mir ausgesetzt. Ich konnte da nicht rein. Also für mich, ich habe diese Tür geöffnet und es gab keine Möglichkeit, das war wirklich so echt wie im realen Leben, es gab für mich keine Möglichkeit, durch diese digitale Dunkelheit zu gehen. Ich musste das ausmachen, habe mir ein Let's Play angeguckt, wo ein Spieler mir sozusagen vorgespielt hat und sich auch vor Angst fast in die Hose gemacht hat. Aber ich habe das jemand anderen für mich durchspielen lassen, damit ich sozusagen darüber hinwegkam und im nächsten Raum weitermachen konnte. Also es ist sehr interessant. Immersion kann auch zu echt werden. Und ich habe dann sozusagen ja, den Vorteil des digitalen Mediums, dass es eben doch nur eine Illusion ist, ausgenutzt, konnte das kurz umgehen, beziehungsweise sozusagen mir die Angst nehmen lassen und mich da durchspielen lassen und bin dann an einer anderen Stelle wieder eingestiegen.
Okay, das ist jetzt eine ganze Menge, wo wir ein bisschen entschlüsseln müssen erstmal. Ja, ich versuche mal vorne anzufangen. Dieses Element der Nostalgie, das ist das was, sag ich mal, da vielleicht auch ein wirklich starker Hebel ist? Weil bei der Immersion haben wir ja schon eingangs gesagt, es geht auch darum, dass ich beim Spieler erstmal eine Bereitschaft habe, sowas anzunehmen und dass das vielleicht auch für ihn irgendwo die Möglichkeit zur Identifikation bietet. Und in einer anderen Folge von Nachgeforscht haben wir so über Mediennostalgie auch schon mal gesprochen, dass das was ist, was auch so eine Gruppenidentifikation zulässt etc. pp. Ist, sag ich mal, wenn wir darüber sprechen, was ist denn vielleicht ein Mittel, um Immersion herzustellen, ist so eine Art Barrierefreiheit, etwas, das schon bekannt ist, das vielleicht schon sogar mit wohligen, nostalgischen Gefühlen besetzt ist, ein gutes Mittel dafür?
Also dieser Wiedererkenntniswert sozusagen jetzt in dem Spiel Gone Home ganz speziell auch popkulturelle Elemente wiederzufinden und so weiter. Das ist natürlich eine ganz bewährte Technik. Wir spiegeln uns als Menschen gerne. Also ne, wir erkennen uns gerne wieder und fühlen uns dadurch verstanden in einem gewissen Sinne. Und wenn das per Game Design gut ausgenutzt wird, gezielt gesetzt wird und dann wie im Beispiel von Gone Home zum Beispiel auch immer so unterwendig etwas lauert und Zweifel sozusagen im Bekannten sind auf einmal Zweifel drin, dann ist das natürlich eine wunderbare Technik, ja, des Schauderns letztendlich, die ja auch immer wieder auftaucht. Dieses, ich lehne mich nicht ganz zurück, sondern ich erkenne etwas wieder, aber es ist doch gleichzeitig etwas Fremdes dabei. Ja, das finden wir ja auch schon in anderen Medien und nicht nur in Games. Und ich bin davon überzeugt, das ist ein großer Faktor, der jetzt hier in diesem Spiel oder auch grundsätzlich das Wiedererkennen der Immersion auf die Sprünge hilft.
Ist vielleicht auch eine schöne Abgrenzung zu der High-End-Grafik, das haben wir vorhin kurz angeschnitten. Es gibt ja Spiele, die nehmen sich dann auch realweltliche Schauplätze, ne? In New York oder San Francisco, alles schon in Spielen sehr häufig abgebildet worden. Und wo man das Gefühl hat, okay, vielleicht ist es auch da, dieser Wiedererkennungswert etwas, was vielleicht einen immersionsfördernden Faktor darstellen kann. Umgekehrt aber werden Abweichungen zur Realität dort auch dann mit Befremden zur Kenntnis genommen, wenn sich jemand an diesem Ort tatsächlich auskennt und nicht nur mit der Ikonografie des Ortes. Und bei sowas wie Gone Home habe ich das Gefühl, ist es vielleicht der etwas cleverere Weg oder der weniger gefährliche Weg, weil da geht es dann um nostalgische Artefakte. Weniger darum, ist das jetzt wirklich ein Kinderzimmer, das so eingerichtet ist, dass ich das Gefühl habe, dass es jetzt so muss das aussehen, das stimmt alles, sondern es muss natürlich sozusagen auch ein bisschen meinen Annahmen entsprechen, wie ein Kinderzimmer auszusehen hat, also vielleicht unordentlich oder so, aber wenn ich dort überall auf sowas treffe wie eine beschriftete VHS-Kassette mit dreifach überklebtem Label, da erinnere ich mich dran und das authentifiziert diese Welt für mich, wenn diese nostalgischen Artefakte meinen Erwartungen entsprechen.
Das würde ich auch auf jeden Fall bejahen, dass sozusagen diese Fährten und eher Zitate wirkungsvoller sind als das genaue Abbild, weil wir im genauen Abbild immer den Fehler suchen und auch finden natürlich. Also da gibt es ja auch einen Begriff für, vor allen Dingen, wenn es darum geht, sozusagen Menschen zu kopieren, das Uncanny Valley, also dieses, je mehr wir versuchen, zum Beispiel in der Robotik oder auch in Computerspielen, den Menschen ganz echt zu zeigen und dann im Detail scheitern, umso größer ist unsere Abneigung, das als etwas Echtes zu empfinden, während wir eine komplett fiktive Figur irgendwie mit süßen, großen Augen als viel menschlicher erkennen und das hinnehmen. Und ich glaube, diese Situation trifft eben auch jetzt auf das Gegenständliche zu. Das Zitat ist effektiver als beispielsweise das fantastisch dargestellte New York, wo man aber eben dann doch nicht durch diese eine Tür durchgehen kann oder wo eine Ecke irgendwie nicht so aussieht, wie sie in der Realität ist. Das macht dann auf jeden Fall ja einen ziemlich großen Bruch ganz schnell. Und sozusagen, um nochmal über das Abstrakte versus das Perfekte oder das sogar Hyperreale zu sprechen. Ein Spiel wie Thomas Was Alone zum Beispiel, ein Plattformer, wo im Grunde nur Strichmännchen und Punkte Menschen und deren Verhältnis zueinander repräsentieren. Das kann extrem immersiv sein, weil eben auch dort sozusagen diese Selbstprojektion in die Fähigkeiten oder auch Nichtfähigkeiten der Spielfiguren oder auch NPCs da so enorm sein kann, wenn es gut konstruiert ist, dass sozusagen die authentische Darstellung in puncto Grafik und Sound gar nicht notwendig ist.
Es gab ja mal eine Zeit auch, dass also so als Theorie, dass der leere Avatar, der eigentlich quasi nur eine Hülle ist, in die der Spieler sich selbst reindenken soll, auch so eine Art Königsweg zur Immersion sein sollte. Insbesondere jetzt auch für Spiele, die aus der Ego-Perspektive gespielt werden, was ja auch auf Gone Home zutrifft, wo man absichtlich vermieden hat, diese Figur irgendwie zu stark zu charakterisieren. Oder auch wie jetzt zum Beispiel Figuren wie der Master Chief aus Halo, den man extra einfach nur komplett in so eine Rüstung gesteckt hat, wo jeder quasi drunter stecken könnte. Hm. Und damals der Entwickler auch gesagt hat, die Idee ist halt, der Spieler soll sich halt selber einfach und hinter dieser Maske sehen.
Und da muss man auch wieder das Gegenbeispiel nennen, wie hochgradig immersiv MMOs wie World of Warcraft sind, wo wirklich die Wesen ausstaffiert sind bis ins Detail. Also das ist auch wieder sozusagen eine Vorliebe und letztendlich kann man in der Beobachtung sagen, dass es weniger auf die Äußerlichkeiten dann in dem Sinne ankommt, bei VR schon, da können wir gleich noch drüber reden, sondern tatsächlich eher, dass meine Figur nicht einen Wissensvorsprung oder so etwas vor mir hat. Also dass ich tatsächlich immer mit meinem Kenntnis- und Fähigkeitsstand auf der Höhe bin mit der Figur, die ich da gerade spiele, die mich repräsentiert, also ne, im Spiel. Und also Äußerlichkeiten spielen da keine so große Rolle. Wenn wir jetzt wieder in die Surround-Medien gehen, Virtual Reality zum Beispiel, da ist natürlich im Augenblick noch nicht perfektioniert, dass mein Körper komplett repräsentiert wird, so wie ich ihn in der Natur bewege. Also wenn ich meinen Arm hebe, hebt sich dann zwar jetzt in einem Spiel wirklich tatsächlich auch der Arm, aber wir können Körper und Gesicht noch nicht, zumindest nicht in Echtzeit, so repräsentieren, dass eben nicht da ein Immersionsbruch stattfinden würde und ich irgendwie so eine Form von Fremdeln mit dem eigenen Körper, in dem ich stecke, hervorrufen kann. Das wird früher oder später kommen. Ich glaube, das braucht noch eine ganze Weile, um das wirklich in der Perfektion auszulesen. Viele Spiele brauchen das auch gar nicht, wie wir ja sehen. Aber es ist definitiv interessant, auch mit sozusagen der Körperlichkeit und der Repräsentanz der Körperlichkeit in VR und der Realität zu experimentieren.
Okay, aber das heißt auch so mal ein bisschen auf den Punkt runterresümiert, kann man schon sagen, der Grad von Immersion, den ich haben kann, wenn ich, keine Ahnung, als Geralt von Riva in Witcher spiele, der steht dem nichts nach, dem Grad von Immersion, den ich habe, wenn ich aus der Ego-Perspektive einen namenlosen Avatar spiele, in den ich mich selber reindenke. Ist das dann identisch? Sind das dann aber trotzdem irgendwelche unterschiedlichen, keine Ahnung, ist das eine andere Art von Immersion, wenn ich quasi eine Rolle spiele versus wenn ich mich selbst zu spielen glaube?
Also ich glaube nicht, dass man da wirklich, also ne, man kann natürlich systematisch eine Rolle machen, aber im Empfinden der Spieler ist es identisch. Denn sozusagen die, wenn wir darüber sprechen, dass ich sozusagen, dass eine Persona Teil meiner Identität wird, wie jetzt in den Fantasy-Spielen beispielsweise, das bin ich, die im Augenblick diese Person ausmacht, also die digitale Figur ausmacht. Und ich nehme ja auch viel sozusagen von dieser Figur in meine eigene Identität mit zurück. Und das heißt jetzt nicht, dass wir auf einmal schizophren sind und glauben, die andere Person zu sein. Aber es sind sozusagen Fähigkeiten und so weiter, die ich im Spiel auslebe, die sozusagen Teil meiner Identität dann letztendlich auch werden, weil wenn ich mich in ein digitales Erlebnis oder jedwedes Erlebnis außerhalb der Realität jetzt begebe, ist das ja nicht verschwendete Lebenszeit, sondern das ist gelebtes Leben, nur in einem anderen Kontext. Die Diskussion führt jetzt aber in eine andere Richtung. Die Tatsache aber, dass sozusagen das Empfinden der Spieler gleichwertig sein kann, dass Immersion in beiden Fällen, in dem möglichst viel von mir wird gegeben, und das findet in beiden Fällen statt, in beiden Beispielen, die Sie gerade genannt haben.
Das war jetzt so spannend, also dass wir nicht diese Abzweigung kurz nehmen müssen. Was nehme ich da zurück in mein echtes Leben? Also geht es da darum, dass ich, keine Ahnung, bestimmte Handlungsoptionen erprobe und das dann auch irgendwie als Lektion mitnehme? Das müssen Sie noch näher erklären.
Das macht eine Riesendiskussion auf, aber es wird ja sehr viel auch in die Richtung geforscht, sozusagen, was der Zusammenhang zwischen meinen Vorlieben im Spiel ist mit tatsächlich meiner Alltagsperson. Und das sind sozusagen, es ist Rollenspiel, einfach klassisches Rollenspiel, wo ich einerseits etwas erlebe, vielleicht, was ich in der Realität nicht erleben kann, aber mich das sozusagen als Person ausfüllt. Da muss man jetzt gar nicht irgendwie die Schraube ansetzen, dass nur weil ich Ballerspiele spiele, ich tatsächlich aggressives Potenzial in der Realität habe. In die Richtung will ich überhaupt gar nicht gehen, sondern es ist ein Ausleben von Vorlieben, die nicht notwendigerweise in beiden Realitäten existieren müssen, aber in den unterschiedlichen Realitäten existieren. Und deswegen ist sozusagen dieses, ich will mich hingeben im Digitalen, ich will sozusagen mit dem Drücken des Startknopfes beginnt für mich sozusagen ein anderes Kapitel, was aber eben gerade auch in Realzeit ja auch Teil meiner Lebenszeit ist. Und deswegen jetzt sozusagen nicht als etwas Losgelöstes gesehen werden kann, sondern als gewählter Teil meiner Realität.
Ah, okay. Ich versuch mal, sozusagen, wie ich es jetzt verstehe. Das heißt also zum Beispiel, nehmen wir an, ich bin in meinem eigenen Leben fehlt mir, keine Ahnung, Aufregung, weil mir gerade langweilig ist, oder ich bin vielleicht, keine Ahnung, mir fehlt Kommunikation, ich bin auch zu einem gewissen Grade einsam. Und wenn ich dann im Computerspiel, jetzt in einem MMO oder so, einfach Gemeinsamkeit erlebe oder irgendwo was Spannendes mache, logischerweise nehme ich dann eben diese Erfahrung auf so einem abstrakten Level mit rein und habe auch zu einem gewissen Grad diese Lücke geschlossen. Ist das richtig verstanden?
Auf jeden Fall. Also, ich habe ein schönes Beispiel, was mein Kollege mal erzählt hat, was das sehr schön verdeutlicht. Er hat seinen 18. Geburtstag, oder ich nenne es jetzt mal 18. Geburtstag, in World of Warcraft erlebt und hat sozusagen auch von dort Erinnerungen an seinen 18. Geburtstag, der ja nun mal sein realer 18. Geburtstag war, der sich aber im Wesentlichen jetzt stützt auf das Gemeinschaftsgefühl und das Feiern dieses Tages im virtuellen Raum, in virtuellen Charakteren. Und so gesehen, ja, ist das eine Komplettierung, ein Alltag mit anderen Mitteln, der erlebt wurde, in dem Sinne.
Ja, da würde ich jetzt tatsächlich sogar noch die These in den Raum stellen, solche Erinnerungen, also dadurch, dass ich natürlich extrem viel mit Computerspielen zu tun habe, habe ich natürlich auch so, ich nenne es mal jetzt digitale Erinnerungen. Und was man ja erinnert, ist dann auch wirklich tatsächlich diese Spielsituation. Es ist nicht so, ich erinnere, ich habe etwas auf einem Rechner gesehen, auf einem Bildschirm gesehen, sondern diese realweltliche Rahmung, wenn man so will, ist dann auch in der Erinnerung ausgelöscht, so wie man ja auch während des Spiels gar nicht mehr jetzt bewusst wahrnimmt, dass das jetzt auf irgendeiner planen Fläche auf einem technischen Gerät vor einem stattfindet.
Ja, genau. Und also, das ist ja das Phänomen, warum diese Immersion, über die wir sprechen, so effektiv ist, weil Immersion eben diese Bedeutung von wir nehmen die künstliche Realität als die echte, ja, so faszinierend ist und wir versuchen es zu greifen und versuchen sozusagen ja auch wieder durch die fiktive Realität Rückschlüsse auf die reale Realität zu ziehen, um das mal so runterzubrechen. Also diese beiden, das Digitale oder sagen wir mal das Fiktive versus das Reale, dieses Zusammenspiel ist einfach so faszinierend, wenn wir über Immersion sprechen.
Dann machen wir doch nochmal so gegen Ende hin den Schritt in Richtung VR. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass auch immersionsfördernd ist, je mehr man, sag ich mal, so auch Wahrnehmungsschranken vielleicht beseitigen kann. VR hat den Vorteil, dass man dann im besten Falle so eine wirkliche 360-Grad-Simulation hat, in der man sich dann vielleicht sogar ein bisschen frei bewegen kann. Man hat vielleicht intuitivere Bedienmöglichkeiten mit den Controllern, die da heutzutage dann mit dabei sind. Da denke ich zurück an das, was Sie eingangs erzählt haben, von diesem Radio für die Sinne oder auch an so Experimente wie, keine Ahnung, Kino mit irgendwelchen Geruchsdingern oder rüttelnde Sitze bei Explosionen und Ähnlichem. Also all diese Versuche, weitere Sinne in irgendeine fiktive Erfahrung mit einzubeziehen, sind wahrscheinlich auch immer Versuche gewesen, Immersion zu erhöhen. Bei VR ist das wahrscheinlich schon nochmal auf einem vielleicht bislang unerreichten, theoretischen zumindest, Wirkungsniveau angekommen, oder?
Also wir erleben jetzt sozusagen mit dem Anbruch der, also ich nenne es Surround-Medien lieber als 360 Grad, weil 360 Grad hat sozusagen viel jetzt immer mit dieser Beschränkung, ich bin doch lokal an einen Platz gebunden, zu tun. Aber wie auch immer, also bei VR ist natürlich jetzt diese Diskussion und auch der Begriff Immersion noch viel stärker geworden, weil die Technologie sozusagen auf der einen Seite verschwindet. Also wir haben die Technologie, wir setzen unser Head-Up-Display auf und tauchen ein. Und im günstigsten Fall ist unsere Handlung auch noch gestenbasiert und wir bewegen uns wirklich im Raum. Das heißt, unsere Realität wird jetzt auf einmal auch körperlich, wohingegen wir vormals, sogar noch mit den Natural Interfaces, aber gehen wir noch weiter zurück, mit Controllern oder mit Tastatur ja immer eine repräsentative Handlung hatten, die dann etwas anderes in der digitalen Realität auslöst. Und mit VR fällt jetzt sozusagen diese Repräsentanz, dieser Umweg über eine Ersatzhandlung weg. Und wir können in Zukunft, jetzt ja teilweise auch schon, je nachdem wie komplex die Handlungen sind, wirklich unmittelbar reagieren. Wir als Mensch durch unsere Bewegung haben Einfluss auf die Handlung. Das heißt, die Natürlichkeit der Interaktion spielt da eine große Rolle. Und wie Sie gerade gesagt haben, natürlich auch das Potenzial. Da gibt es natürlich auch vor allen Dingen im Moment noch experimentellere Beispiele, wo dann eben auch andere sensorische Empfindungen einbezogen werden. Also ne, wir haben natürlich ganz klassisch, kann man sehen, dass das Audiovisuelle, wie bei den meisten Medien des 20. und 21. Jahrhunderts, das Audiovisuelle ganz stark prägend war für die jetzige Generation von Virtual Reality. Also wir haben den Fokus auf dem Visuellen, dann das Auditive. Dann kam jetzt so ein bisschen natürlich die Bewegung, freie Bewegung im Raum dazu. Aber es gibt natürlich auch Experimente mit so Full-Body-Suits, wo man dann tatsächlich auch taktile Erlebnisse hat, wo man ein Feedback bekommt, wenn man etwas anfasst, dass es sozusagen einen Druck auf dem Arm gibt oder sowas, wenn man ein fiktives Element bewegt, wo man tatsächlich auch Hitze, also Temperatur regulieren kann. Das sind spannende Experimente. In der Summe muss man sagen, wir haben ja jetzt gerade in den vorangegangenen Beispielen schon gehört, ganz kleine Elemente können dazu förderlich sein, Immersion zu erzeugen. Und es geht mit Sicherheit nicht darum, ein komplettes multisensorisches oder omnisensorisches Erlebnis zu gestalten, um den höchstmöglichen Grad an Immersion zu erzeugen. Aber es ist interessant, mit anderen Sinnen zu spielen und zu schauen, wie kann man die denn anzwacken und wie kann man die sozusagen im Kontext von Immersion, von Authentizität oder dem kompletten Eintauchen im Allgemeinen nutzen.
Da würde mich mal Ihre Meinung interessieren. Wir hatten tatsächlich neulich in einer anderen Folge, hatte ich eine Diskussion mit Kollegen und da ging es halt darum, erreicht das irgendwann einen Punkt, wo sozusagen Immersion und tatsächliches einfach nur Realerleben ineinander übergehen, wo ich so ein bisschen die These aufgestellt hatte, für mich so aus dem Bauch raus, wo ich gesagt habe, naja, also selbst wenn wir in der realen Welt ein Spiel spielen, so wie Fangen oder sowas, das ist halt gerahmt in diesem Kontext Spiel, das heißt das Bewusstsein, dass das jetzt in einem artifiziellen Rahmen abläuft, zumindest glaube ich nicht, dass das auslöschbar ist. Aber mich würde mal Ihre Meinung interessieren. Also wenn, nehmen wir mal an, der Simulationsgrad von VR wird noch viel, viel höher und vielleicht auch zu einem gewissen Grad die Möglichkeit noch andere sensorische Inputs zu simulieren, ist vorstellbar, dass das einen Punkt erreichen kann, wo jemand nicht mehr wirklich unterscheiden kann zwischen Virtual Reality und Reality, oder ist es komplett Science Fiction?
Also ich meine, wenn man jetzt sowas wie Ready Player One heranzieht, mal abgesehen von der Komplexität, der es bedarf, natürlich ein solches Erlebnis herzustellen, stellt sich die große Frage, warum, wozu? Also, dass man in dem Moment, in dem man spielt, die Realität nicht von der Fiktion auseinanderhalten kann, das belegt ja sozusagen die Immersion. Aber dass es sozusagen ein Spielerlebnis oder überhaupt ein Erfahrungserlebnis gibt, was ein komplettes Substitut für die komplette Realität ist, technisch und gestalterisch möglicherweise irgendwann machbar. Die Frage ist, wer macht das und aus welchem Grund? Also das ist sozusagen eher meine Frage. Und das, also es gibt ja immer noch Faktoren in der Realität, die uns Menschen so ausmachen, dass die, also ne, ich meine, man kann natürlich auch den Toilettengang, in der ja nun mal notwendig ist, abbilden in VR als irgendeine andere Form. Ja, also ich finde, das ist sozusagen, sachlich kann ich es beantworten mit ja, sicherlich irgendwann möglich, nötig mit Sicherheit nicht. Also die Flucht, sozusagen Eskapismus, kennen wir ja schon mit viel kleineren Mitteln, und das nicht oder möglichst nicht viel an der Realität teilhaben wollen. Das Phänomen kennen wir auch, ohne dass wir Virtual Reality brauchen. Das heißt, ich glaube, diese Komplexität ist jetzt auch schon rein marktwirtschaftlich gesehen irgendwie nicht zwingend notwendig, außer es ergibt sich tatsächlich irgendwann diese Utopie oder Dystopie, wie sie beispielsweise jetzt in der Novelle Ready Player One oder dem Kinofilm sichtbar ist.
Ich denke mal, wenn die technische Voraussetzung, erstmal da ist, dann findet sich schon der Anwendungsfall. Ich meine, eine tatsächliche alternative Realität, ja, die aber dann komplett der Kontrolle desjenigen unterworfen ist, ist ja alleine, ich glaube, alleine dieser Faktor wäre wahrscheinlich schon faszinierend.
Das, ja, wenn es sozusagen natürlich um Kontrolle und Co-Autorenschaft geht, ist es natürlich nochmal eine andere Form, wenn man sozusagen wirklich weitaus größeren Gestaltungsfreiraum hat, als es den in sozusagen unserer geteilten Wirklichkeit hier gerade gibt. Das sind natürlich dann interessante Konzepte. Ich sprach jetzt gerade tatsächlich von einer reinen Parallelrealität, wo man sozusagen ja doch noch in einer gewissen Form bestimmten Gesetzen unterworfen ist. Mhm. Aber widersprechen würde sozusagen jetzt gerade auch meine Aussage dieses, man muss sich aus der Realität herausbewegen, ja auch das eingangs erwähnte Phänomen Drogenkonsum natürlich. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht was ganz groß anderes, sich Substanzen irgendwie in eine zumindest dauerhaft gefärbte Realität zu begeben, wenn nicht auch ganz anders aussehende Realität. Also diese Konzepte brauchen ja noch nicht mal mediale Gestaltung letztendlich. Und vielleicht nehmen wir irgendwann tatsächlich auch Medien nicht mehr per Interfaces, wie wir sie kennen, wahr, sondern in irgendeiner Form durch Neurotransmitter oder tatsächlich durch eine Pille, wo tatsächlich Game Designer oder Erfahrungsgestalter sozusagen etwas, einen Raum kreiert haben, in dem wir uns dann bewegen können. Also die Technologie ist sozusagen jetzt gerade mit Virtual Reality auf einem neuen Sprung, eben zu verschwinden hinter dem Erlebnis, was uns da bietet, weil wir eben 360 Grad erleben und damit eine authentischere Räumlichkeit. Aber das kann noch weitergehen. Da müssen wir noch nicht mal unbedingt an die Technologie, wie wir sie jetzt kennen, denken, sondern da tatsächlich sehr in Science Fiction gehen. Aber Science Fiction bewahrheitet sich ja auch an vielen Punkten immer weiter, weil es technologische Vordenker sind, die antizipieren können.
Wunderbar. Dann hätte ich gesagt, das nehme ich als Schlusswort. Meine Damen und Herren, das war Katharina Tillmanns von Cologne Game Lab an der TH Köln. Frau Tillmanns, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Hat mich sehr gefreut.
Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Podcasts seid. Und wir hören uns dann im nächsten Monat mit Nachgeforscht wieder. Bis dahin.